Radio Vorarlberg Ansichten. Zu Gast war Johannes Schmiedle.
Ich begrüße Frau Elisabeth Sobotka, die künstlerische Intendantin der Bregenzer Festspiele, dies seit Jänner 2015. Zuvor verschiedene Stationen, Salzburger Festspiele, Oper Leipzig, Staatsoper, Intendantin an der Grazer Oper und mittlerweile seit 4 Jahren in Bregenz. Fühlen Sie sich hier, Frau Sobotka, mittlerweile zu Hause oder doch nur angekommen?
Beides. Also ich fühle mich sehr gut angekommen, aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auch zu Hause. Das liegt einerseits an dem Arbeitsumfeld, das wirklich unglaublich viel Spaß macht, an der Aufgabe selbst, aber auch mit den Kollegen und den Mitarbeitern. Und ich muss zugeben, ich habe mich in die Gegend verliebt. Also ich bin wahnsinnig gerne auch unterwegs. Ich bin eine große Freundin des Bregenzer Walds geworden. Und ja, und wir haben auch hier ein sehr schönes Haus gefunden zur Miete. Und das hat schon für mich etwas von nach Hause kommen, wenn ich da nach Hause komme.
In einem Interview haben Sie gesagt, das Ankommen hier von Ihnen selbst, Ihrem Sohn, Ihrer Mutter und Ihrem Partner war verschieden schwierig. Sind jetzt alle glücklich, hier zu sein oder gibt es noch Sehnsüchte hin zu anderen Orten?
Na, Sehnsüchte gibt es hoffentlich immer. aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alle gut angekommen. Ganz besonders freue ich mich, dass es meinem Sohn hier so gut geht. Der hat unglaublich schnell dann Freundschaften gefunden. Und was schon ganz anders ist als in einer Großstadt oder Stadt ist, man kann die Kinder einfach allein, also Kind darf ich nicht mehr sagen, er ist ein Jugendlicher, er wird 15. Man kann ihn einfach alleine losziehen lassen und sie haben so tolle, spannende Unternehmungen wie Grillen am Grünen Damm oder auch nur abhängen ist auch okay, aber es ist schon, habe ich das Gefühl, was anderes hier, eine Jugend zu erleben, wo man sich einfach aufs Radl setzt und losfährt und die Freunde trifft. Und also er ist sehr, sehr gut angekommen, mittlerweile ist sogar meine Mutter besser angekommen. Also wir sind mittlerweile alle hier sehr glücklich. Es ist ganz ein verführerisches Land für mich geworden. Was mich so besonders hier bewegt hat und was genau zu dem, was ich gesagt habe, so gut passt, das ist der Franz Michel Felder. Wenn man sich vorstellt, wo der gelebt hat, und ich war dort,
in Schopenau
und habe sein Haus gesehen, in dem er aufgewachsen ist, und was für Ideen dieser Mann an diesem Ort bekommen hat, das ist einfach unglaublich. Und das, finde ich, spiegelt sich ein bisschen in dem ganzen Vorarlberg wider, dass da ganz besondere Menschen sind, die dann auch unglaubliche Ideen entwickeln, die weit über Vorarlberg hinausgehen. Oder über eine kleine Region oder über ein Bergtal, wenn man es genau nimmt, in Schopenau.
Das ist ja erfreulich, dass wir mit Innovationen Sie auch überzeugen können.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, ist heute mein Gast. Alle 2 Jahre wächst aus dem Bodensee, Frau Sobotka, eine neue Bühne. Heuer unübersehbar, der Kopf für Rigoletto. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie auch von Ihrem Büro aus das Wachsen dieser Bühne erleben? Sie kennen ja sicher die Modelle, aber dann kommt die Realität vor Ihre Augen.
Es ist hier ein ganz anderer Prozess als in einem üblichen Opernhaus, weil man schaut ja beim Wachsen zu. Bei einer, ich sage jetzt normalen Opernproduktion, sieht man ein Modell, ist bei der Modellabgabe, sieht vielleicht nochmal hin und wieder in den Werkstätten ein Teil und dann steht das Bühnenbild mehr oder weniger fertig auf der Bühne. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir zuschauen. Also wir sehen, wie die Pfähle rausgenommen werden, wie die Pfähle reingeschlagen werden, wie langsam das Gestalt annimmt. Und in diesem speziellen Fall Rigoletto war es besonders spannend, weil für mich so die Überlegung oder auch natürlich die Hoffnung immer ist, setzt sich das Modell um. Und der Rigoletto besteht ja aus 3 Einzelteilen, die im Modell sehr harmonisch zusammengewirkt haben. Und das kann man sich aber bis zu dem Zeitpunkt, wo es auf der Bühne steht, nicht vorstellen. Und in diesem speziellen Fall war der Moment, wo ich gewusst habe, das funktioniert, wie der Ballon gekommen ist. Davor war es ein spektakulärer Kopf und eine Hand, die wahnsinnig viel kann. Aber die ganze Komposition des Bühnenbilds war an dem Tag wirklich schlüssig fertig, wie der Apollon geliefert wurde. Und das war ein unglaublich schöner Moment.
In Ihrem Vorwort zum heurigen Programm schreiben Sie Theater gleich einem Wunder unserer Fantasie. Wie ist es denn, wenn man dieses Wunder der Fantasie im Beruf leben kann?
Das ist ein Geschenk. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das klingt jetzt sehr blumig oder vielleicht auch übertrieben, aber also jetzt zum Beispiel der Probenprozess Don Quixote. Natürlich, ich habe eine, das ist jetzt geheime Liebe, ist blöd, weil die Liebe ist da, aber ich habe es noch nie gespielt und es ist ein bisschen so, naja, ein schönes Stück und für einen Bass eine tolle Rolle, aber ein bisschen old-fashioned. Und wenn ich jetzt den Probenprozess begleite und in den Proben bin, dann ist das, und es funktioniert und es ist eine Szene besonders gut oder es singt jemand besonders schön. Es ist wie am ersten Tag, es hat sich für mich nichts geändert. An dieser wirklich Beglückung, wenn ein Opernmoment funktioniert. Und funktionieren kann alles sein. Das kann erschrecken, das kann schön sein, das kann einen beglücken, das kann einen entsetzen. Aber diese direkte Wirksamkeit von Opernszenen, Opernmomenten auf das Herz und auf die Seele, das hat sich bei mir überhaupt nicht abgenutzt, muss ich ehrlich sagen.
Das ist ja ein großes Glück.
Ja, es ist wirklich ein großes Glück und das besonders große Glück ist diese, sagen, ja, also meine Reaktion auf Oper, die habe ich ja gespürt in meinen Jugendjahren, aber daraus dann einen Beruf machen zu können, ist wirklich ein großes, großes Glück.
Und es muss halt auch jedes Jahr sozusagen gelingen, oder? Mit diesem Wunder, weil dass es den Menschen, dass es den Besuchern natürlich auch gefällt, dass es neugierig macht. Fühlen Sie sich nach den Jahren in Bregenz nicht eigentlich auch schon sehr erfolgsverwöhnt?
Das ja, aber ich weiß ganz genau, es kann nicht immer gelingen. Und man hat ja auch kleine Misserfolge. Man ist total beglückt von einem Stück und es gibt immer Leute, denen es nicht gefällt. Oder eine schlechte Kritik oder eine Bemerkung, naja, so toll war das jetzt wieder auch nicht. Oder was ist bitte dieses Stück, warum spielst du denn? Das hat heute gar nichts mehr zu sagen. Das gibt's immer. Wir haben hier im Moment wirklich das Glück, dass wir sehr, sehr gute Jahre hinter uns haben. Und trotzdem gab es da Momente, wo ich getroffen war, weil ich so begeistert von einer Sache war und dann kam so eine abschätzige Bedeutung. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Erfolg. Das eine ist der finanzielle Erfolg und das andere ist der künstlerische Erfolg. Und so ist es ein relativ großes Paket, wo immer Möglichkeit auch für Misserfolg bleibt im Kleinen, Gott sei Dank bisher. Und erfolgsverwöhnt, ja. Ich glaube nur, dass wir auch wirklich speziell bei den Produktionen am See wirklich darauf hinarbeiten, ich will nicht sagen müssen, sondern wollen, dass das ein Erfolg wird, weil das ist unsere, damit können, ja, Cash Cow ist unser Herz eigentlich. Das eher, würde ich fast sagen, das Blut in die Festspiele pumpt. Und je besser jetzt das durchblutet ist, desto mehr können wir machen. Und wir haben im Moment wirklich auch die Möglichkeit, großes Theater wieder zu machen. Und dadurch ist sozusagen der Erfolg am See eigentlich der Motor der Festspiele.
Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Frau Sobotka, beim Blick in diese Programmvorschau und dem Rückblick auf das Jahr 2018, das war ja auch ein unglaubliches Jahr, alles geht in die Tausende. Der Kartenverkauf, mittlerweile auch der Kartenvorverkauf, die Auftritte in den sozialen Netzwerken, die Menschen, die hinter die Kulissen schauen. Man legt sich die Latte zahlenmäßig natürlich dadurch auch hoch. Sind Sie jemand, die in den Beratungen das Mehr, das Weiter, das Höher auch manchmal anspricht oder sogar mahnt, nicht zu erfolgsverwöhnt zu werden?
Absolut, und wir sind ja auch schon runter. Also es war ganz klar, dass Rigoletto nicht so erfolgreich werden kann wie Carmen. Also die Zahlen werden andere sein und das ist auch gut so. Und wir wissen es und wir haben es anders kalkuliert und wir haben es anders eingeplant. Und was, glaube ich, fatal wäre, wenn man jetzt nur in Richtung Erfolg und höher, schneller, weiter auch am See bei den Produktionen, die werden ja nicht per se immer größer, immer opulenter, immer bunter. Was ich toll finde, ist, jedes Stück hat sich sein eigenes Konzept entwickelt. Wenn ich meine drei Seestücke nebeneinander lege, sind das drei komplett unterschiedliche ästhetische und auch von der Konzeption her Entwürfe. Und das finde ich so toll, weil jedes Stück Turandot, Carmen, Rigoletto hat ein anderes Umfeld geschaffen, weil jedes Stück auch ein anderes Stück ist. Und ich glaube, auf das muss man viel mehr Wert legen, als dass es jetzt noch bunter oder noch, also zum Beispiel nicht noch mehr Film als in Carmen. Das ist ja so lustig, das ist ja zufällig passiert. Mich haben viele Leute im Vorfeld von Rigoletto gefragt, na, ist jetzt noch mehr Videoprojektion? Und dann bin ich drauf gekommen und habe gesagt, nein, gar keine. Und das ist das, was wir wollen, ist die Stücke, die wir präsentieren, und das ist am See und am Haus genau gleich, in der bestmöglichsten Art und Weise darzustellen, in der überzeugendsten, die Leute bewegt, ergreift, mitnimmt und erreicht.
Die Festspiele bieten auch heuer wieder bunte, breitfächrige Produktionen in den verschiedenen Genres an. Wie bauten Sie kurz gefasst den diesjährigen Baum des Programms? Das ausgeht natürlich von der Seeaufführung mit dem Rigoletto zum Mann von La Mancha bis hin zu Schnitzlers Reigen. Also es ist so alles, so wie Sie es eben gesagt haben, ein bisschen alles auch zuordnenbar zu einer ganz eigenen Bühne.
Ja, das ist die Grundlage unserer Dramaturgie, sind die Bühnen, die wir bespielen. Das Seebühne, Festspielhaus und Werkstattbühne als sozusagen der Festspielbezirk. Und da möchten wir gerne sagen, die unterschiedlichsten Formen von Musiktheater sehr in idealer Form präsentieren. Und das heurige Programm ist sehr schön zusammengewachsen. Und das sieht man, finde ich, auch so schön, ohne dass es jetzt ein Motto darüber gibt. Natürlich beginnt es bei Rigoletto, dann kam Don Quixote dazu und dann ist uns aufgefallen, das sind eigentlich zwei Narren. Und dann in der Diskussion auch über, ist jetzt Rigoletto modern und Machtstruktur, Machtgefälle, sexuelle Machtausübung, war es irgendwie ganz auf der Hand liegend, ohne dass wir jetzt gesagt haben, wir nehmen den Reigen dazu. Der war schon in unseren Köpfen vorhanden und dann haben wir gesagt, ja, aber das passt jetzt wirklich perfekt dazu. Und so ist es wie ein Gewebe, das entsteht. Und das finde ich ist heuer auch wirklich sehr, sehr schön gelungen. Besonders auch, weil es uns gelungen ist, die Hausoper mit einem Schauspiel von Don Quixote sozusagen zu kombinieren. Oder ich würde fast sagen, gegenüberzustellen. Und das ist ein ganz besonderer Pluspunkt dieses Programms.
Also es wird alles etwas ausgelotet, natürlich. Es muss hineinpassen.
Ja, und auch in unserer Vorbereitungsphase. Wir sind ja in einem Prozess und gehen mit vielen unterschiedlichen Stücken und auch mit Teams und Ideen um. Und irgendwann fällt dann alles auf seinen Platz.
Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, ist heute mein Gast. Frau Sobotka, wir reißen Sie eigentlich durch dieses Gespräch heraus aus Ihrer Arbeit und gleichzeitig kommt die beinahe masochistisch anmutende Frage, wie geht es Ihnen am Vorabend eines Premierenjahres?
Unglaublich gut und unglaublich gespannt und sag mal, hoffnungsfroh aufgeregt, würde ich das nennen. Es ist die spannendste Zeit natürlich im Jahr. Der Moment, wenn man weiß, jetzt muss man sozusagen die Kinder
jetzt
laufen lassen und auch laufen lassen alleine. Also man kann jetzt nicht mehr, das können wir ja noch ändern und das schauen wir uns morgen an und da kann man, ah, das ist jetzt nicht so gelungen, das machen. Nein, jetzt ist es irgendwann wirklich fertig, auch der Prozess. Und in diesem Jahr geht's mir sehr gut, weil ich bei beiden großen Produktionen, die jetzt als erstes sagen Premiere haben, für meine Erwartung sehr, sehr glücklich bin. Und das ist ja das Einzige, was ich wirklich abmessen kann. Könnte es das werden, was ich mir erhofft habe? Und in beiden Fällen muss ich ja sagen oder kann ich ja sagen.
Geben Sie uns einen Blick frei hinter die Kulissen. Wie intensiv ist denn der Arbeitsalltag momentan? Sitzen Sie eben auch immer in den Proben, verfolgen die einzelnen Schritte der Umsetzung, mischen sich in dem Sinne ein, dass es auch zu Dialogen kommt?
Absolut. Also ich bin eigentlich jetzt wirklich bei fast allen Proben. Es sind natürlich auch welche parallel, da kann ich nicht sein. Aber speziell in der BO-Woche, wo wir in der Früh im Haus Bühnenorchesterprobe haben und am Abend am See, bin ich natürlich bei beiden Proben, weil ich ja auch wissen möchte, was passiert, wem geht's wie, wo müsste ich jetzt auch noch irgendeinen Sänger trösten oder wo habe ich auch das Gefühl, dass sich eine Szene in eine falsche Richtung entwickelt. Das bin ich sehr, sehr nah dran, aber da sind wir alle, das ganze Team aus dem künstlerischen Betriebsbüro ist da sehr, sehr nah dran, weil wir auch dann viel abfangen können. Ein Sänger, der schon ein paar Tage frustriert ist, ist schwieriger wieder irgendwie aufzubauen, als wenn man gleich sieht, ui, da ist was passiert, da müssen wir jetzt schauen, was los ist. Und es ist natürlich auch ein Genuss, da dabei zu sein und bei der wirklich Entstehung eines solchen Opernabends dabei zu sein. Also das ist ein Mittelding aus müssen und dürfen.
Es ist ja vermutlich auch oft für die beteiligten Regisseure, Bühnenbildner, Musiker auch immer ein Erlebnis, in der Natur zu arbeiten, also und mit ihr, und dass dieses Stück, das man sich da vorgenommen hat, auch so herüberkommt zum Besucher, dass die Geschichte fassbar wird und nicht verloren geht, was auf einer so großen Bühne natürlich geschehen könnte.
Das ist die ganz große Herausforderung der Seebühne, dass man sich eben auch nicht in Monumentalität verliert oder nur Bild um des Bildes willen, sondern dass es genau dieser Spagat gelingt zwischen einem tollen Objekt im See und einem funktionierenden Bühnenbild. Man muss ja auch Räume schaffen, wo sich die Menschen aufhalten können, wo man sie herausheben kann, sei es mit Licht, sei es mit Ton, wo man ihnen Bedeutung zumessen kann. Es hat ja keinen Sinn, man hat da das tollste Objekt und die haben aber keinen Platz oder können überhaupt nicht spielen. Und diese Balance macht es auch aus, glaube ich, ob dann der Abend spannend wird und man dranbleibt an den Figuren. Oder dann eher in so einem allgemeinen Spektakel bleibt.
Und vor allem, dass man auch die Musik hört. Das spielt ja da auch eine ganz wesentliche Rolle.
Ja, und da haben wir ja gerade wieder einen weiteren Schritt gemacht mit unserem akustischen, also Bregenz Open Akustik. Da ist jetzt ein nächster Entwicklungsschritt. Und auch da muss ich sagen, es ist unglaublich, wenn man dann sagen, die Entwicklung hört, wie ich, alle unsere Tontechniker sind natürlich da dabei, das besonders gut einzurichten und besonders gut zu machen. Und wenn man da hört, wie sich der Klang auch entwickelt, und wir haben ja auch Raumklang, wir können Raumklang erzeugen, wir können den Sängern den Klang verfolgen, der Sänger auf der Bühne. Also das ist auch ganz wichtig, um diese Intensität der Sänger verfolgen zu können und nicht schauen zu müssen, wo sind die jetzt, wer singt jetzt eigentlich, sondern dass ich sofort weiß, ah, er oder sie ist dran.
Das heißt, die Erfahrung mit dem neuen System, das Sie jetzt auch vermutlich ausprobieren im Zuge der Probe, da spüren Sie, die Musik ist noch näher.
Ja, die Musik ist noch näher, der Klang ist brillanter. Es ist, glaube ich, wirklich ein weiterer Schritt.
Radio Vorarlberg. Ansichten. Mit Johannes Schmiedle.
Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, ist heute mein Gast. Frau Sobotka, Sie sind in Wien aufgewachsen. Verleiht Wien einem Menschen, der sich für das Kulturfach interessiert, automatisch Flügel?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, mir hat es insofern Flügel verliehen, als Wien die Möglichkeit hat und Gott sei Dank immer noch hat, dass man auch als Schüler oder Student einfach jeden Abend in die Oper gehen kann, wenn man will. Also die Stehplätze an den Wiener Bühnen sind eine einmalige Erfahrung für mich gewesen. Ich bin in der Stadt dann in die Schule gegangen, mehr oder weniger auf Sichtweite von der Oper, und bin oft in der großen Pause die Karte holen gegangen für den Stehplatz und war dann am Abend in der Oper und habe eigentlich da mein gesamtes Repertoirewissen gelernt. Ich musste überhaupt dann nichts mehr, also welche Rollen gibt's in welcher Oper, das war automatisch aufgesogen. Und das ist ein Genuss, den ich wirklich in Wien sehr, also für meinen Werdegang sehr, sehr wichtig war.
Wie kommt ein Kind, ein heranwachsendes Mädchen sozusagen so in dieses Fahrwasser?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich muss sagen, ich bin von zu Hause sehr mit klassischer Musik aufgewachsen. Mein Vater ist ein großer Bach-Freund und meine Mutter ist die Opernfreundin. So hatte ich das ganze Spektrum. Und meine Mutter ist mit Freunden sehr viel in die Oper gegangen und dadurch war das immer irgendwie in die Oper gehen präsent. Und einer meiner allerersten Opernbesuche, da war ich 9. Und es ist meine Mutter mit Freunden in Götterdämmerung gegangen und ich habe so lange gebenzt, bis ich mitgehen durfte. Also natürlich nicht am Stehplatz, da wurde dann eine Karte gekauft. Und an viel kann ich mich nicht erinnern, aber die Faszination war da. Und da gab es so eine Schlüsselszene bei Siegfrieds Tod. Liegt dann der tote Siegfried auf der Bühne und natürlich war er nicht tot, sondern sogar ich als fasziniertes Kind habe gesehen, dass er noch atmet. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Es war mir klar, der ist jetzt tot und das ist jetzt furchtbar traurig. Und diese Diskrepanz, die ja Theater ausmacht, das ist ja eigentlich eine Verabredung, dass wir glauben, dass das jetzt echt ist, hat mich fasziniert. Und dann war ich nicht viel in der Oper und dann war ich eben, wie ich dann schon in der Stadt in die Schule gegangen bin, habe ich einen Freund getroffen, der im Opernchor gesungen hat und der hat gesagt, du, ich habe für deine Mama eine Karte für heute Abend in der Oper. Ich sagte, ah, ich rufe sie an, ich gehe. Ich weiß, kann überhaupt nicht mehr sagen, warum ich beschlossen habe, dass ich an diesem Tag in die Oper gehen muss. Und dann habe ich sie angerufen, weiß noch aus einer Telefonzelle, das war die einzige Möglichkeit der Kommunikation damals. Und sie war nicht so amused, weil, wie ich nachher dann mitbekommen habe, war ein sehr wichtiger Sänger in der Stadt. Es war Domingo. Und ich bin dort relativ unbedarft hinein. Es war Tosca. Und dann hat Domingo im letzten Akt zweimal E Lucem Alle Stelle, eine der großartigsten Opernarien, Tenorarien, die es gibt, gesungen. Ja, und von da an war ich der Oper verfallen. Und es hat bis heute nicht mehr aufgehört.
Haben Sie Geschwister?
Ja.
Ist bei denen das auch so
überhaupt
aufgegangen?
Gar nichts, gar nichts. Mein Bruder lacht. Also wie wir beide in der Schule waren, fand er das entsetzlich, weil ich habe immer entsetzliche Musik gehört. Ich habe auch ein Doppelleben gelebt, weil meine Freunde sind auch nicht mit mir in die Oper gegangen. Und ich war dann schon Samstag auch in der Disco und so, auch im O4 in Wien. Also auch durchaus Härteres. Aber das war immer parallel. Ich war immer die mit der alten Geigenmusik, wurde ich genannt. Die konnte man nicht ganz für voll nehmen, aber es war okay. Es war so ein Spleen von mir. Und in der Oper hat sich dann auch der Wunsch, also am Stehplatz eigentlich der Wunsch entwickelt, dass ich möchte irgendwann einmal da arbeiten. Das war klar. Und dadurch hat mich nie überlegen müssen, was ich eigentlich tue.
Die mit der alten Geigenmusik, hat die auch Geige gelernt?
Ja, aber es war nur, weil der Geigenlehrer so fesch war, muss ich zugeben.
Alte Geheimnisse werden an dieser Stelle gelüftet. Aber jedenfalls, es wurde Ihnen klar, dass Sie irgendwann so in dieses Organisationsfach der Kultur kommen wollen?
Kultur ist viel zu weit gefasst. Es war ganz klar, ich will an ein Opernhaus.
Ah, okay.
Und das war auch das Lustige. Ich habe dann Musikwissenschaft studiert, wo die meisten gemeint haben, also damit wirst du aber nicht an eine Oper kommen. Hat mich damals nicht so... Ich mir dachte, ja, irgendwas mit Musik und war relativ wenig Oper. Ich hatte ganz lustig einen katholischen Pfarrer als einzigen Lehrer auf der musikwissenschaftlichen Fakultät, der sich für Oper interessiert hat. Also der hat das Ganze da und hat die wildesten Liebesgeschichten, die wildesten Morde mit einer Emphase erzählt. Ich mir dachte, ja, so kann man sich auch sozusagen seinen Freiraum da schaffen. Ich habe dann Lehrgang für kulturelles Management gemacht und bin dann nach Salzburg an die Festspiele als Praktikantin. Und da bin ich aber im Konzertreferat gewesen und habe dann eine Zeit lang mehr im Konzert gearbeitet und habe aber immer allen gesagt, ich muss an die Oper. Und dann kam der Ruf an die Oper Leipzig und dem bin ich dann auch gefolgt.
Und Sie haben ja ein ganzes Bündel an Studien absolviert. Theater, Musikwissenschaft, Publizistik, Betriebswirtschaft.
Betriebswirtschaft habe ich nur angelesen, nicht absolviert.
Aber jedenfalls, Sie hatten eine wunderbare Grundlage für das, was Sie heute machen.
Ja, und ich hatte auch wirklich eine herrliche Studienzeit. Ich denke da jetzt oft dran zurück, weil wir waren noch so frei. Wir konnten da wirklich auch verschiedene Dinge ausprobieren, machen und ich habe einige Fächer eben im BWL belegen können und es waren noch nicht so viele Leute. Es war wirklich so eine Idealform auch der Orientierung. Neben diesem ganz klaren, ich will in die Oper, war ja auch nicht klar, dass ich mit einem abgeschlossenen Musikwissenschaftsstudium komme ich ja nicht in eine Oper. Und so hatte man da wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, sich auch zu informieren und auch mit anderen Fächern in Kontakt zu kommen. Also ich habe meine Studienzeit wahnsinnig genossen.
wenn es schon mit der Geige nicht funktioniert hat, hätte es ja sein können, dass Sie Sängerin werden.
Nein, auch das war sehr schnell klar. Und es war ein Glück, glaube ich, mir ist sehr schnell klar geworden, was für eine große Begabung man braucht, egal in welchem künstlerischen Beruf. Und es war auch klar, dass ich die nicht besitze. Weder beim Singen, also bei der Geige schon gar nicht. Aber auch Regisseurin war mir klar, ich bin eher die Ermöglicherin als die Erfinderin oder die kreative Gestalterin.
Frau Sobotka, weil Sie das vorhin erwähnt haben mit dem Praktikum bei den Salzburger Festspielen, erinnern Sie sich, wie man damals in Salzburg über die Bregenzer Festspiele gesprochen hat?
Nein, aber ich war da und ich habe einen sehr starken Eindruck von Nabucco. Ich war nicht in der legendären Generalprobe, aber ich habe einen sehr, sehr starken Eindruck von Nabucco gehabt und das müsste ungefähr die Zeit gewesen sein.
Weil früher gab es ja zwischen diesen Festivals so eindeutige Zuordnungen, oder? Die Salzburger, die für sich reklamierten, bei uns geschieht Hochkultur und Bregenz gibt es auch.
Ja, wobei diese Zuordnung sicher noch ein bisschen besteht, aber weniger im Sinne von Bregenz gibt es auch, sondern Bregenz ist das leicht zugängliche für alle offene Festival und Salzburg ist ganz sicher das elitärere. Und das ist auch gut so, weil dadurch haben wir auch im besten Fall die Konkurrenz, dass wir beide Kunst in allerhöchster Qualität machen wollen. Aber wir sind komplett unterschiedlich und das ist auch gut so.
Frau Sobotka, alle, die Sie kennen, sagen, Sie seien ein Mensch, der sehr offen ist, der gut auf Menschen zugehen kann. Das kommt Ihnen vermutlich in Ihrem Geschäft als Intendantin auch sehr entgegen.
Das ist unterschiedlich. Die Offenheit ist nicht immer gut. Was mir entgegenkommt, dass ich wahnsinnig gern mit Menschen zu tun habe und auch neue Menschen sehr gerne kennenlerne und mich gerne auf unterschiedliche Konstellationen von Menschen einlasse. Und das ist auch eine meiner liebsten oder wichtigsten Grundlagen, dass ich versuche, für die Stücke, die wir planen, eine ideale Menschen-Künstler-Kombination zu finden, wo zumindest im Kopf oder in der Idee man sich denkt, ja, die gemeinsam müssten ein ähnliches Ziel verfolgen, dass dann was Gutes draus wird.
Okay, das setzt aber voraus, dass man diese Menschen dann auch schon relativ gut kennt.
Ja, und manchmal möchte man auch Mischungen machen, die man selber nicht so gut kennt oder die sich nicht so gut kennen. Und das Tolle ist, es gibt immer wieder Begegnungen, die einen auf eine neue Idee bringen und man trifft einen Künstler, eine Künstlerin und weiß, also sieht arbeiten, dann trifft man ihn oder sie und weiß, ja, mit der will ich zusammenarbeiten.
Man sagt ja von Außenstehenden oft, wird das so gesehen, dass die Künstler als Metier oft so stark ausgeprägte Individualisten sind, wo der Umgang oft schwierig werden kann. Das heißt, konfliktscheu dürfen sie auch nicht sein.
Nein, das bin ich nicht. Ich bin durchaus auch manchmal explosiv. Also es ist nicht so, dass ich... Ja, natürlich müssen Künstler und Künstlerinnen ganz besonders starke Persönlichkeiten haben, weil ich würde da nicht rausgehen und mich 7000 Menschen stellen mit einer wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel an den Duker denkt, mit Arien, die jeder kennt, die jeder mitpfeift und wo jeder gleich sagt, das ist gut oder schlecht. Und die bedürfen auch, finde ich, eines gewissen Schutzes und einer gewissen Unterstützung. Da gibt's Abstufungen und es gibt auch Künstler, die sozusagen dann schon drüber sind, aber prinzipiell räume ich Künstlern gerne eine gewisse Schwierigkeit ein, weil es ist echt ein schwerer Job, den die haben.
Wir müssen diese Strecke ein bisschen abkürzen. Sie waren eben dann im Opernhaus Leipzig und Johann Holländer, der Staatsoperndirektor, holt Sie nach Wien. Gilt er für Sie als Vorbild in der Leitung einer solchen Institution und Organisation?
Er gilt für mich in zwei Punkten als Vorbild. Einmal ist er einer der entscheidungsfreudigsten Chefs gewesen, die ich je erlebt habe. Und es war mir manchmal zu schnell. Also er hat sehr schnell entschieden. Und was ich gelernt habe, ist, es ist besser, eine Entscheidung schnell zu treffen und dann zu revidieren, als keine Entscheidung zu treffen. Und seine unglaubliche Begeisterung. die hat mich auch fasziniert. Man muss sagen, Holländer kommt aus einer anderen Zeit und hat das Haus patriarchal geführt. Nicht nur, dass ich eine Frau bin. Heutzutage hat sich insgesamt die Leitung und nicht nur eines Hauses, auch jede Managementführung verändert. Das würde so nicht mehr funktionieren, aber in gewissen Punkten ist er mir ein Vorbild. Mhm. Er liebt's. Er liebt Oper. Und das hat uns verbunden. Und ich weiß noch manchmal, wenn wir bei irgendwie schwierigen Situationen oder einer schwierigen Arie gemeinsam in der Loge gestanden sind, nur kurz und geschaut haben, wie ist es jetzt gut gegangen, und wir beide mit einem toll dort gestanden sind. Also das war ganz klar, das ist nicht aufgesetzt. Er liebt Oper.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, ist heute mein Gast. Hat der Festspielsommer für Sie über dem Symphonikerplatz und über der Tribüne einen eigenen Duft?
Nein, eher einen Klang, und das ist natürlich der Oper am See.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben einen Sohn, der besucht das Gymnasium. Die Mutter gefragt, wie erleben Sie denn so hautnah die Erfahrungswelt junger Menschen zwischen Schule, Elternhaus und sozialen Medien?
Das ist ganz unterschiedlich. Wenn Sie von Ihren Geräten absorbiert sind, sind Sie eigentlich unansprechbar. Und es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie Kontakt überhaupt mit Ihnen zu kriegen. Es gibt auch ein herrliches Buch, das heißt Die Liegenden, und da war ich dann sehr beruhigt, dass nicht nur meiner am Sofa liegt und dieses Gerät gar nicht aus der Hand geben kann. Was ich aber schon noch spannend finde, ist, wie sie sich ihre eigenen Wege finden und wie sie miteinander sind. Das ist eine ganz eigene Welt, die sie sich gestalten, und das finde ich unglaublich faszinierend. Und das sind sie nicht nur an den Handys, sondern machen durchaus auch andere Sachen. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, wie man junge Menschen für so etwas wie klassische Musik begeistern kann. Das erlebe ich zu Hause, hautnah. Das ist wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit. Großartige Lehrer muss es geben. Es müssen Momente geschaffen werden, wo so, sage ich jetzt, Verzauberungsmomente wie meiner möglich sind. Aber diese selbstverständliche Auseinandersetzung mit klassischer Musik wird immer weniger, und da müssen wir dagegen halten, glaube ich. Weil es geht auch was verloren. Es geht mir gar nicht darum, dass alle Musiker werden müssen, aber wenn man miteinander musiziert, hört man aufeinander, muss man aufeinander hören, sonst bringt man nichts zusammen. Man muss auch Geduld haben, man muss auch ein bisschen üben, man merkt, wenn man etwas übt, wird's besser. Also das sind so ganz ursächliche Dinge, die einem im Leben weiterhelfen können. Deswegen bin ich da auch sehr, mein Sohn würde sagen, streng, das bin ich nicht wirklich, aber ich möchte wahnsinnig gern, dass er noch weiter Cello spielt.
Also sprich, er spielt ein Instrument.
Ja, noch, sagt er immer.
Kommen wir ganz zum Schluss zu der Frage, Frau Sobotka, wenn dieser Klang, von dem wir vorhin gesprochen haben, den die Festspiele mit sich bringen über den Symphonikerplatz und bis hin zur Seebühne, wenn der wieder verklingt, wenn es ruhig wird, was geschieht dann mit Ihnen?
Dann ist es am Anfang ganz schön, 2 Tage, dann fällt man in eine Depression, dann erholt man sich langsam wieder, und spätestens nach 2 Wochen überlege ich, wo ich wieder in die Oper gehen könnte.
Und wird es dann Urlaub für Sie?
Ja. Aber auch im Urlaub muss Oper sein. Nein, natürlich, ich gehe dann auch mit Felix noch auf Urlaub, und dann ist meistens Italien angesagt. Und auch ein bisschen Freizeit, aber für mich gehört ganz eng zur Freizeit auch Musik, Theater und die Oper.
Elisabeth Sobotka, die künstlerische Intendantin der Bregenzer Festspiele, war heute mein Gast. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, für die Einblicke hinter die Kulissen, auch ein bisschen in Ihre Welt. Wir wünschen für die neue Festspielsaison toi toi toi, alles Gute, und natürlich Ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute.
Das ist sehr lieb, vielen Dank.
Tonmeister Erwin Greusing und Janis Schmidli wünschen den Hörerinnen und Hörern einen schönen Sonntag.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at